ist Winter, aber bald ist wieder alles grün.
Alles? Nicht ganz. Die Landschaft heute ist eher geprägt davon, dass sie zugebaut ist und Felder in Raps- und Maiswüsten verwandelt werden. Besonders im Frühlingsanfang macht mich das ein bisschen traurig und ich frage mich, wieso eigentlich? Na klar, die Wirtschaft braucht das irgendwie, aber alle wissen auch, dass wir die Natur auch brauchen und nicht weiter so behandeln können, sondern schützen müssen. Das heißt, wir müssen Naturschutz betreiben. Aber was genau bedeutet eigentlich Naturschutz? Das habe ich einfach mal Leute in Rostock gefragt. Was bedeutet für sie Naturschutz?
Müll trennen und weniger Papier benutzen. Gute Wärmedämmung und dass Menschen nicht so verschwenderisch mit Wasser oder sowas umgehen.
Vernünftig mit der Natur umgehen. Ja, kein Raubbau treiben, sondern ganz normal vernünftig umgehen. Aufhören, wenn man satt ist, was der Mensch so gerne macht. Der isst immer weiter.
Naturschutz heißt für mich Müllentsorgung, ganz getrennt. Naturschutz heißt für mich keine Chemikalien irgendwo in die Natur kippen, keine gesunden Bäume fällen, keine großen Häuser irgendwo in Naturschutzgebiete stellen, keine großen Touristenzentren aufbauen, Hotelburgen.
Dass wir versuchen, so wenig wie möglich die Natur zu zerstören und trotzdem gut zu leben. Und den kleinen Beitrag, den wir leisten können, ist zum Beispiel darauf zu achten, was man kauft und wo man es kauft und auf Nachhaltigkeit achtet.
Erhalt der Natur, ja. Zugänglich machen, dass man also Natur auch erleben kann und damit überhaupt sie wertschätzen kann. Und ansonsten Nutzung auch. Also ich kann mir keinen Naturschutz ohne auch Nutzung der Natur vorstellen.
Mit dem Regenwald da, das mit dem Abschlachten der Bäume und so.
Diese Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ, aber die Hälfte aller Antworten sagte, das bedeutet das, was man jeden Tag selber tun kann, wie zum Beispiel Müll trennen oder auf den Konsum achten. Ein Viertel meinte, das ist die allgemeine Grundeinstellung zur Natur und deren Wertschätzung. Noch ein anderes Viertel sagt dann, dass Naturschutz konkret bedeutet, nicht zu viel zu bauen und keine Bäume zu fällen. Das Letzte kann ich auf den ersten Blick aber gar nicht persönlich beeinflussen. Darum wüsste ich jetzt trotzdem gerne, wer ist denn verantwortlich für diesen quasi grundlegenden Naturschutz bei direkten Eingriffen in die Natur? Ich weiß auf jeden Fall, es gibt ein Naturschutzgesetz. Und das hat laut Wikipedia die folgenden drei Zielsetzungen. Die Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. Die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, wobei eine nachhaltige Nutzbarkeit der Natur durch den Menschen angestrebt wird. Und die Erhaltung von Natur, insbesondere von Biodiversität, auf der Artebene. Einfach, weil es einen eigenen Wert hat. Ich finde, das klingt richtig umfassend und sollte doch wohl unsere Zukunft sichern, wenn die dazugehörigen Gesetze das auch so regeln, dass niemand gegen diese Ziele verstoßen kann. Aber funktionieren die dazugehörigen Gesetze auch so? Scheinbar nicht. Denn es werden pro Tag in Deutschland wirklich 100 Hektar Boden bebaut. Und wenn das so weitergeht, gibt es 2077 gar keine unbebaute Fläche mehr. Wo ist denn da also der Fehler? Im Gesetz oder in der Ausführung? Und wie könnte das geändert werden? Wir wollen ja nicht alle zugebaut werden. Dazu will ich zuerst mal herausfinden, was diese Gesetze genau vorschreiben. Mir fällt dabei als erstes ein, das Rostocker Amt für Naturschutz bzw. die untere Naturschutzbehörde, das ist in Rostock das gleiche, zu besuchen. Hier frage ich Herrn Lava, den Amtsleiter, was die Aufgaben seines Amtes bei solchen Eingriffen sind und auf welchen gesetzlichen Grundlagen das läuft.
Die maßgeblichen Grundlagen unserer Arbeit sind einerseits das Bundesnaturschutzgesetz und darauf aufbauend das in Mecklenburg-Vorpommern gültige Naturschutzausführungsgesetz. Wir arbeiten zum Beispiel den großen Komplex der Eingriffsregelung, wo entsprechend Fachplanungen beurteilt werden und auch genehmigt werden.
Und wie ist der konkrete Ablauf bei Planungen, bei einem Eingriff, wie zum Beispiel der Bau eines neuen Wohngebietes auf der grünen Wiese? Wer ist dabei alles beteiligt, von der Idee bis zum Baurecht?
Also zunächst wird ja der Aufstellungsbeschluss von der Bürgerschaft gefasst.
Okay, erster Beteiligter also die Politik.
Diese Vorlagen für diese Aufstellungsbeschlüsse, die werden im Prinzip im Amt für Stadtplanung vorbereitet. Da wird also eine Grenze gezogen um das betreffende Gebiet.
Na gut, allererster Beteiligter also ein Stadtplanungsamt.
Diesen Aufstellungsbeschluss, wenn der gefasst ist, das heißt, die Bürgerschaft hat den Entschluss gefasst, hier wird ein Plan aufgestellt, wird mit der eigentlichen Planungsarbeit begonnen. Da werden also zunächst die Grundlagen ermittelt, welche Untersuchungen sind zu führen und da werden auch gegebenenfalls oder meistens auch Ingenieurbüros beteiligt, die also bei der Planvorbereitung der Stadt helfen.
Dritter Beteiligter also, Ingenieur- oder Planungsbüros.
In diesem Erarbeitungsprozess sind wir dann intensiv beteiligt. Also einerseits, um jetzt unsere Belange entsprechend anzumelden. Es wird also dann sehr detailliert zusammengestellt, was dort also entsprechend untersucht werden muss.
Also auch in die ganze Planung einbezogen ist als viertes die Naturschutzbehörde selbst.
Und dann wird irgendwann ein Entwurf vorliegen und irgendwann mündet das Ganze zu einer ämterabgestimmten Fassung, die dann also entsprechend zur Beschlussfassung durch die Bürgerschaft eingereicht wird. Und wenn die Bürgerschaft den Beschluss dann gefasst hat, ist der Plan rechtskräftig. Das heißt, es gibt dann ein Baurecht auf der Fläche.
Gut, also sind Politiker, Planer und Behörden beteiligt an diesen Eingriffen. Ich persönlich kann da also tatsächlich gar nicht direkt Einfluss nehmen, oder?
Was ich aber natürlich vergessen habe noch, ist die öffentliche Auslegung. Also die Beschlussfassung steht ganz am Ende. Dem vorgeht ein Auslegungsbeschluss der Bürgerschaft. Also es wird dann beschlossen, diesen fertigen Plan oder vorerst fertigen Plan öffentlich auszulegen. Danach, nach dieser öffentlichen Auslegung, wo er als Träger öffentlicher Belange, Umweltverbände und auch Privatpersonen und jedermann sich melden kann, werden dann die einzelnen Einwendungen oder Anregungen, Bedenken werden also sortiert, rechtlich gewürdigt und es wird am Ende ein Abwägungsprozess getroffen, der dahingehend ausfällt, dass entweder der Plan geändert wird oder nach einer Begründung diese Planaussagen beibehalten werden.
Aha, also doch noch öffentliche Beteiligung, also die von Naturschutzverbänden und allen anderen. Und jetzt will ich wissen, wieso trotz der genannten Gesetze zum Naturschutz und der vielen Beteiligten Deutschland in knapp 60 Jahren zugebaut sein wird. Wie genau funktioniert denn also diese Eingriffsregelung? Das frage ich als einen der ersten Beteiligten, Herrn Lange vom Planungsbüro für alternative Umweltplanung aus Rostock.
Eingriffe in Natur und Landschaft müssen nach den Naturschutzgesetzen kompensiert werden. Dazu führt das Planungsbüro eine Eingriffsbilanzierung durch bei kleinen Vorhaben. Da gibt es ein Punktesystem und nach der Fläche und der Wertigkeit der zerstörten Naturräume werden Punkte ermittelt. Dann werden Maßnahmen überlegt, um den Eingriff auszugleichen oder zu kompensieren?
Also man muss rechnen, also Ausgleichsmaßnahme, Ersatzmaßnahme, Ersatzgeldzahlung. Das sind die drei Stufen, die man da hat. Ausgleich ist immer vor Ort.
Ausgleich heißt, dass die Funktion im Naturraum wiederhergestellt wird, vollwertig. Das kriegt man meistens nicht hin. Zum Beispiel, wenn man eine Fläche versiegelt, muss man Flächen finden, wo zum Beispiel alte Ställe drauf sind oder Straßen, die nicht mehr in Funktion sind, die man dann zurückbaut und wo die Natur wieder den Raum einnehmen kann. Dann gibt es Ersatzmaßnahmen, zum Beispiel für Versiegelung, dass man denn Bäume pflanzt. Das ist natürlich keine gleichwertige Wiederherstellung der Naturfunktion. Ich finde, dass viel zu oft Eingriffe nur ersetzt werden, aber nicht ausgeglichen werden. Das heißt, die Funktion des Naturraums, der zerstört wird, wird nicht wiederhergestellt. Und das, finde ich, muss man ändern durch gleichwertigen Ausgleich.
Dieser gegenwärtige Ausgleich war bis 2010 eigentlich auch vorgesehen. Aber nach der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes werden jetzt die beiden Maßnahmen gleichgestellt. Da frage ich Herrn Lava vom Naturschutzamt also gleich mal, wieso wurde das denn geändert?
Ich nehme an, dass die Vollzugsdefizite also in der Bauleitplanung bundesweit dazu geführt haben, dass man die dann die beiden juristisch gleichgestellt hat, Ausgleich und Ersatz.
Aha, das klingt nach dem Motto, ein gutes Gesetz ist zu streng, um es einzuhalten, also lockern wir es eben. Das bestätigt in der Gesamttendenz jedenfalls auch Herr Lava.
Man kann auch beobachten, dass die Bundesnaturschutzgesetzgebung sich permanenter Konkurrenz zur Baugesetzgebung des Bundes befindet und dass dort seit Jahren auch zu beobachten ist, dass der Bau Erleichterungen zulässt, währenddessen dann im Gegensatz sich dann wieder das Bundesnaturschutzrecht verschärft, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Das ist also ein stetiges Auf und Ab bei dieser Sache.
Natürlicherweise stehen sich ja Bautätigkeit und Naturschutz auch entgegen und neue Ausgleichsflächen kann man ja tatsächlich nicht einfach herzaubern. Aber eher wie ein Trick und nicht wie eine Verbesserung im Naturschutzgesetz erscheint dabei auch die Umsetzung dieser Regelung in der Praxis.
Man hat in der Eingriffsregelung zum Beispiel die Methode, dass man entweder eine kleine Fläche um mehrere Wertstufen aufwertet oder man hat die Wahl, eine größere Fläche mit einer geringeren Aufwertungsstufe zu versehen. Meistens ist es so, dass man versucht, auf einer kleineren Fläche eine höhere Aufwertung zu erreichen. Einfach auch darum, weil die Flächenverfügbarkeit an ihre Grenzen stößt.
Das ist ja anscheinend auch schon eine erste Antwort auf die Frage, warum der Naturschutz es nicht schafft, seine eigenen Ziele einzuhalten. Die Frage, ob es nun am Vollzug oder am Gesetz selbst liegt, hat sich damit auch schon erübrigt, wenn sich das Gesetz scheinbar direkt am Vollzug bzw. dessen Defizit orientiert. Wie gesagt, können die Bundesländer das Naturschutzgesetz selber jeweils noch anpassen. Wie sich das auswirkt, habe ich jetzt auch noch einen Vertreter der Forschung gefragt, nämlich Professor Dr. Felix Eckhardt. Er ist Jurist, Philosoph und Soziologe und betreibt in Leipzig die Forschungsstelle für Nachhaltigkeit und Klimapolitik und beschäftigt sich auch mit naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsregelungen. Neben anderen Problemen im Gesetz sagt er auch, dass bei der Ausführung des Bundesgesetzes durch die Landesgesetzgeber,
dass man natürlich da jetzt gewaltig schummeln kann und dadurch auch grundsätzlich eigentlich weniger ausgeglichen wird, als vielleicht ausgeglichen werden müsste, ist nur eins der vielen Probleme der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Es gibt auch ansonsten massive Vollzugsprobleme. Das heißt, es wird teilweise ein Ausgleich bzw. ein Ersatz festgesetzt, der dann überhaupt nicht umgesetzt wird oder der nicht dauerhaft gepflegt wird. Oder es werden ungeeignete Maßnahmen festgesetzt. Insofern ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und ihrer Durchführung relativ problematisch.
Bei der Festsetzung der Maßnahmen spielt aber nicht allein die bloße Verfügbarkeit von Flächen eine Rolle. Wie gesagt, gibt es ja auch noch die Möglichkeit der Entsiegelung. Das erscheint doch angesichts unseres Flächenproblems eine perfekte Lösung zu sein, oder? Das sieht auf jeden Fall auch Herr Lawer vom Amt für Naturschutz so. Aber er stellt auch fest, dass diese Maßnahme kaum Anwendung findet, obwohl sie technisch leicht durchzuführen wäre und auch genügend ungenutzte, versiegelte Flächen vorhanden sind. Aber ein bisher nicht erwähnter Faktor kommt hier noch dazu.
Man muss aber auch dazu sagen, dass Entsiegelungsmaßnahmen im besonderen Maße einen immensen Kostenfaktor darstellen. Das ist im Moment noch eine recht ungünstige Konstellation. Die Kosten, die man also in die Hand nehmen muss, im Gegensatz dann zu den sogenannten Ökopunkten, die man dafür erntet. Also insofern sind die Entsiegelungsmaßnahmen leider noch nicht attraktiv genug für sowas.
Also nächstes Problem. Guter Naturschutz ist zu teuer. Beziehungsweise auch weniger gute Maßnahmen sind erlaubt und billiger. Lösung wäre hier die Harmonisierung der Kosten für alle Maßnahmen. Also viele Probleme wurden jetzt schon genannt und Professor Eckhardt fasst sie auf ganz grundlegende Weise noch einmal zusammen.
Es gibt einfach ein grundsätzliches Problem damit, wenn man Natur- und Umweltschutz durch ordnungsrechtliche Instrumente erreichen will. Wenn man eine bestimmte Ressource, in dem Fall Natur, so schützt, dass man ein Verbot aufstellt, mit bestimmten Ausnahmen, sowas ist letzten Endes die Eingriffsregelung, dann passiert letzten Endes Folgendes, oder genauer gesagt, es passieren mehrere Dinge. Zunächst mal gibt es typischerweise ein Vollzugsproblem, das erwähnten wir gerade. Dann gibt es das Problem, dass das Ganze eben von der Zielstrenge eventuell nicht ausreicht, will sagen, es wird eventuell von vornherein über die Bewertungskriterien ein zu schlechter Maßstab angesetzt. Dann gibt es das Problem, was man in der Nachhaltigkeitswissenschaft Rebound-Effekt nennt. Selbst wenn man durch die Eingriffsregelung theoretisch Maßnahmen an bestimmten Stellen erschwert, kann das nichts daran ändern, dass insgesamt durch die Anzahl der Eingriffe trotzdem der Zustand von Natur und Landschaft sich in einer bedenklichen Weise entwickelt.
Wo sind denn dafür nun Lösungen zu suchen? Wahrscheinlich nicht bei denen selbst, die die Gesetze ausführen, sondern eher bei den anderen Beteiligten? Wie wir am Anfang festgestellt haben, gehören ja noch Politiker und Naturschutzverbände dazu. Was können die denn bei der Verbesserung im Naturschutz bewirken? Dazu frage ich zuerst Antje Sebens vom NABU Mittleres Mecklenburg. Was ist die Aufgabe der Verbände und wie wirkt sich eure Arbeit auf die Praxis aus? Und wo seht ihr vielleicht auch noch Probleme?
Also ich denke, die Naturschutzverbände sind so eine Art Kontrollinstanz für die Behörden, zumal ja seit der Funktionalreform in Mecklenburg-Vorpommern, die im Sommer letzten Jahres in Kraft getreten ist, und da die Zuständigkeit für Ausnahmegenehmigung jetzt wieder bei den Städten liegt, ist sie dann selber auch diejenige, die es genehmigt. Und das erfordert natürlich eine erhöhte Aufmerksamkeit von Seiten des Naturschutzes.
Und funktioniert diese Kontrolle auch? Ja, sagt Antje Sebens, manchmal schon. Zum Beispiel bei einem Projekt zum Bau eines Windparkes.
Da sage ich jetzt den Ortsnamen nicht dazu, weil sich das noch im Verfahren befindet. Aber dort trat das Problem auf, dass der Vorhabenträger eben sehr ungenügend untersucht hat, und zwar sowohl Fledermäuse als auch die Vögel. Und da konnten wir in der Stellungnahme dann zeigen, dass die Untersuchungen des Vorhabenträgers sehr, sehr lückenhaft waren. Und in dem Fall hat auch dieser Windpark eben noch keine Genehmigung bekommen.
Scheinbar passiert das öfter, dass solche ungenügenden Gutachten geschrieben werden. Stimmt das?
Also an einem Beispiel wie bei einer Windkraftanlage. Bei Windkraftanlagen ist es so, die Kosten für das Gutachten sind eigentlich vernachlässigbar. Im Moment gibt es noch relativ hohe Förderung. Wenn der Vorhabenträger sagt, ich habe hier einen Gutachter, da passt mir das Gutachten nicht, da sind viel zu viele Auflagen, die der vorschlägt, dann beauftragt er einfach den nächsten. Der macht das dann vielleicht passender und wenn das immer noch nicht passt, dann kann er auch immer noch einen dritten beauftragen. Hauptsache, solange das durchkommt am Ende von den Behörden und er die Genehmigung bekommt, ist es für ihn ja sehr vorteilhaft, wenn er einfach möglichst wenig Auflagen hat. Wenn die Naturschutzverbände immer eingreifen oder regelmäßig eingreifen, da wo es einfach von der Qualität her auch sein muss, dann kriegt er möglicherweise keine Genehmigung, hat eine Verzögerung und dann wieder enorm hohe Kosten. Es ist immer so ein Zerren mit den Vorhabenträger und wir sind so ein bisschen das Zünglein an der Waage, was am Ende da verschiebt in die Richtung, dass einfach vernünftig untersucht wird.
Aber Naturschutzverbände arbeiten ja ehrenamtlich. Was hat das denn für Auswirkungen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir zum einen den Vorteil haben, dass wir ehrenamtlich arbeiten. Das macht uns nämlich unabhängig. Zum anderen aber auch den Nachteil haben, dass wir ehrenamtlich arbeiten, weil man einfach nicht so viel Arbeitsleistung reinstecken kann. Also letztendlich kann immer nur ein gewisser Teil der Stellungnahmen tatsächlich auch geschrieben und bearbeitet werden. Man muss dort immer auswählen, weil uns da das Personal fehlt.
Aber die Ehrenamtlichen müssen ja auch nicht alles selber machen. Wer ist denn zum Beispiel dafür zuständig, den Erfolg der Maßnahmen zu kontrollieren? Auch als wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Naturschutz überhaupt.
Es wird zwar in den Bescheiden von den Naturschutzbehörden in der Regel mit angegeben, dass eine Funktionskontrolle erfolgen muss. In der Realität wird dies aber in den wenigsten Fällen tatsächlich überprüft, beziehungsweise die Behörden bekommen in den wenigsten Fällen eine Meldung, dass diese Ausgleichsersatzmaßnahme tatsächlich funktioniert.
Das klingt ja, als ob Personal in den Behörden dafür fehlt. Auch finanzielle Mittel also? Über die würde sich natürlich auch der NABU freuen. Aber aus der Praxis heraus stellt Antje Sevens fest,
wesentlich wichtiger ist, dass wir Leute finden, die sich einfach ehrenamtlich einbringen. Das betrifft weniger, praktische Naturschutzarbeit in dem Sinne, dass man rausgeht und eine Wiese mäht oder so. Die Vorstellung vieler Leute ist ja, dass der NABU vor allen Dingen solche praktischen Naturschutzarbeiten macht, aber das ist nur ein sehr, sehr kleiner Anteil der Arbeit. Also der Großteil der Naturschutzarbeit wird heutzutage vom Schreibtisch gemacht, tatsächlich indem man Stellungnahmen schreibt. Hier können wir jede tatkräftige Unterstützung, jeden, der Lust hat, sich da einzuarbeiten und was zu schreiben, ganz, ganz dringend brauchen.
Als letzten Beteiligten, mit dem auch, wie gesagt, der NABU zusammenarbeitet, ist ja nun noch die Politik. Als deren Vertreterin sprach ich mit Ursula Kalowski von den Grünen. Sie sitzt sowohl in der Bürgerschaft als auch im Landtag und ich frage sie jetzt, wie sie den Einfluss der Politik auf die Eingriffsregelung und auf Bauprojekte konkret sieht.
In Bezug auf die Eingriffsregelung haben wir nur indirekt Einfluss, würde ich jetzt so feststellen, in Bezug auf Vollzugsdefizite. Also wird zum Beispiel ein Ausgleich auch so umgesetzt, wie er vereinbart war. Da gibt es aktuelle Beispiele, wo wir dann mit kleinen Anfragen hinterherfassen, ob eben die zu pflanzenden Bäume auch wirklich gepflanzt worden sind oder ob die schon ganz schnell wieder eingegangen sind. Also da können wir durch Öffentlichkeitsarbeit und durch diese Anfragen, die ja von der Regierung beantwortet werden müssen, als Oppositionspartei können wir da die Regierung so ein bisschen vor uns hertreiben.
Und wovon werden Ihre Entscheidungen als Politiker beeinflusst? Und was sind speziell Ihre eigenen Motivationen für Ihre Arbeit als Politikerin?
Ich weiß nicht, worauf Ihre Frage jetzt so hinausgeht, wovon wir uns beeinflussen lassen. Eine Einflussgröße, die ich sehr deutlich wahrnehme, sind natürlich die Medien, Radio, Fernsehen, Zeitungen. Wenn da ein Thema von Journalisten plötzlich ausgegraben wird und groß wird mit großen Überschriften und vielen Artikeln, dann kommt das mit Sicherheit auch in die Politik rein. Also auf die Weise können die Mediengestalter ganz viel Einfluss auf die Politik nehmen. Ja, nun ist es bei mir ja so, dass ich auch aus dem Umweltschutzbereich selbst komme. Also ich war lange beim BUND aktiv, bin auch schon länger Mitglied dort und arbeite auch viel mit dem NABU zusammen und mit anderen Naturschutzvereinigungen auch. Das ist quasi mein Zuhause, da komme ich her. Von daher habe ich grundsätzlich ein sehr großes Ohr für Anliegen und Initiativen aus den Naturschutzverbänden und versuche, möglichst viel davon in die Politik einzuspeisen. Und das war auch meine Motivation, in die Politik hineinzugehen, um eben den Bereich Naturschutz da wirklich deutlich akzentuieren zu können.
Wie schätzt denn die Grünen-Politikerin gerade in Rostock die Entwicklung im Naturschutz ein?
in den letzten, ich würde mal sagen, anderthalb, zwei Jahren ist hier eine negative Entwicklung leider Gottes in meinen Augen festzustellen, was die Natur in der Stadt, was die Stadtökologie von Rostock betrifft. Dass durch die städtische Nachverdichtung und durch die Intensivierung von sogenannten Pflegemaßnahmen jetzt zum Beispiel im Bereich der Wallanlagen oder durch Straßenbauvorhaben, wo wunderbar gesunde Alleebäume aus Modernisierungsgedanken heraus der Säge zum Opfer fallen.
Und warum ist das denn so?
Die Stadt hat eine Schuldenlast, möchte gerne stadteigene Flächen verkaufen an Privatleute, die dann dort bauen. Also die bauen dann da Wohnbebauung oder Geschäfte hin, sodass eben die vorher stadteigenen Flächen verkauft werden können und auch zusätzlich noch Gewerbesteuereinnahmen generieren können und so der städtische Haushalt sich erholt. Aber für die Natur in der Stadt und für die Menschen in der Stadt und auf die lange Sicht gesehen ist das auch wirtschaftlich von Nachteil.
Die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile werden übrigens bei Abwägungen auch vom Amt für Naturschutz mit einbezogen. Herr Lava vom Naturschutzamt stellt das so dar.
Aber wenn man jetzt ein Großvorhaben hat, beispielsweise was unter immensem Zeitdruck abläuft, da drängeln sich also manchmal natürlich auch Maßnahmen auf, die leicht verfügbar sind, wo man dann, um die Gesamtmaßnahme nicht zu gefährden, auch mal sagt, ja, okay, wir machen das jetzt so, damit das Verfahren nicht jetzt jahrelang in die Länge gezogen wird. Also dem Naturschutz hat man natürlich auch jahrelang vorgehalten, der Verhinderer zu sein. Und das kann nicht im Gesamtsinne des Naturschutzes sein, dass man jetzt ein Vorhaben komplett blockiert. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Also wenn man jetzt beispielsweise als Laie denkt, ja, das Vorhaben ist ja gar nicht notwendig, so weit geht es eben nicht, dass wir als Naturschutzbehörde sagen können, wir halten das Projekt nicht für erforderlich. Also wir können höchstens sagen, es ist genehmigungsfähig oder nicht. Wir haben also keinen Einfluss leider darauf oder wir haben keinen Einfluss darauf, wenn wir ein Vorhaben für sinnlos halten beispielsweise, dass wir das dann aus den Gründen verhindern. Es gibt für jedes Vorhaben dann irgendwelche Prognosen und Bedarfe. Wir haben als Naturschutzbehörde halt den Bedarf nicht zu hinterfragen.
Darf nun nur die Politik solch einen Bedarf hinterfragen? Es gibt doch, wie gesagt, auch die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung. Doch dazu hat zum Beispiel Frau Karlowski von den Grünen eine ganz kritische Einstellung.
Naja, das Bundesbaugesetzbuch ist so geschrieben, dass es keine vernünftige Bürgerbeteiligung, die wir ja fordern, gibt. Also die nachgeschaltete Beteiligung, wenn schon Pläne vorliegen, die ist einfach zu spät. Die Planung muss von Anfang an und auch die Nullvariantenplanung muss von Anfang an mit den Bürgern laufen. Das finde ich ganz entscheidend. Auch jetzt die Nordbebauung des neuen Marktes. Es wird eine Bürgerbeteiligung geben, da wird dann diskutiert, wie soll diese Nordbebauung aussehen. Ja, aber die Frage ist doch, ob.
Diese Bürgerbeteiligung an der Bebauung des neuen Marktes fand am 25. Februar tatsächlich statt und sah dann folgendermaßen aus. 150 Menschen waren anwesend und das Projekt wurde vorgestellt. Und Ideen zur Ausgestaltung sollten dann ausgetauscht werden. Aber schnell traten zahlreiche Stimmen gegen das Projekt überhaupt auf und um den allgemeinen Unmut der Anwesenden zu dämpfen, sprach Herr Oberbürgermeister Medling.
Wir befinden uns, und das erfreulicherweise, seit 1989 in einer Demokratie. Ja, da sind Spielregeln festgelegt, wie wir uns in dieser demokratischen Gesellschaft bewegen. Und dazu, meine Damen und Herren, haben Sie alle Ihre Rostocker Bürgerschaft gewählt. Wir haben in der Rostocker Bürgerschaft hier keine willkürliche Entscheidung getroffen, sondern nach sehr gründlicher Überlegung ist die Stadtvertretung, die Sie gewählt haben, gemeinsam mit der Verwaltung zu der eindeutigen und klaren Auffassung gelangt, der neue Markt soll bebaut werden. Und meine Damen und Herren, darüber sprechen wir heute. Entschuldigung. Nein. Wir müssen, da kann man jetzt rufen oder sagen, das wollen wir nicht. Wenn jemand meint, es soll nicht bebaut werden, auch dafür gibt es ganz klare Regelungen. Wenn Sie sich an dieser Stelle durch uns im Rathaus, und ich schließe mich dort ein, schlecht vertreten fühlen, dann gibt es den Weg des Bürgerbegehrens. Das heißt, zu einem solchen Zweck muss man 4000 Unterschriften sammeln. Aber meine Damen und Herren, wir sind eigentlich heute hier nicht zusammengekommen. Und das ist vielleicht dann nicht ausreichend kommuniziert worden. Wir sind nicht zusammengekommen, um darüber zu sprechen, ob wir den neuen Markt an der Nordkante bebauen oder nicht, sondern wir sind dabei, einen Beschluss umzusetzen und mit Ihnen gemeinsam zu sprechen, was bedeutet es im Einzelnen.
Wie dieses Verfahren ausgeht, werden wir wohl bald sehen. doch nun auch von den Problemen mit der wuchernden Bebauung unserer Städte zu den Lösungen. Aus dem Song Bauarbeiter stirbt von der Band Kotzreiz. Natürlich können gerade die Bauarbeiter von allen Beteiligten am wenigsten etwas für die tatsächlich negative Entwicklung im Naturschutz und die steigende Bebauung in Deutschland. Was sind dann die grundlegenden Lösungen? Zum Problem des Flächenfraßes sagt Herr Lava vom Amt für Naturschutz:
Das ist ein großes Problem und das ist auch einer meiner Sorgen, die ich so ein bisschen habe. Also in Deutschland gibt es mittlerweile keine Regularien, die Flächenversiegelung pro Tag oder pro Jahr beziehungsweise pro Gemeinde irgendwie reglementieren. Es gibt von Bundesebene keine Regularien, diese zusätzliche Versiegelung wirksam einzuschränken. Das wird sicherlich in einigen Jahren greifen, vermute ich mal, weil es ja auch nicht so weitergehen kann.
Eine konkrete Lösung ist das aber noch nicht. Auf ein anderes Problem macht noch Herr Lange vom Planungsbüro aufmerksam. Naturzerstörung erfolgt ja nicht nur durch Bebauung, auch wenn das bisher im Zentrum stand.
Um den Naturschutz zu verbessern, müssen die gesetzlichen und Förderinstrumente der verschiedenen Ressorts besser koordiniert werden. Zum Beispiel stört das ja sehr. In der Agrarförderung wird ja der Mais sehr gefördert, zum Beispiel für Biogasanlagen. Und da werden Weiden jetzt im großen Stil umgebrochen, Grünland also, die ja für den Naturschutz eine wesentlich höhere Wert oder überhaupt eine Wertigkeit haben, während Maisäcker ja das Schlimmste sind für den Boden und die Natur, was es gibt. Auch der Passus im Naturschutzgesetz, dass grundsätzlich die Landwirtschaft eine gute landwirtschaftliche Praxis beinhaltet. Und dadurch ist die Landwirtschaft immer so ein bisschen außen vor, wenn es um Kontrolle und Schutzmaßnahmen geht, weil sie angeblich von Natur aus gut ist.
Die gleichen Probleme und sogar ganz konkrete Lösungsvorschläge dazu sieht auch Professor Eckhardt.
Wenn man den Eingriff oder die Nutzung bestimmter Ressourcen, in dem Fall von Natur und Landschaft, respektive auch von Biodiversität oder von Fläche, dauerhaft minimieren will, dann muss man dem Kind einen anderen Preis geben. Das kann entweder über Abgabenansätze passieren oder über Zertifikatmärkte. Wenn ich die Grundsteuer entsprechend erhöhe, wenn ich sage, bestimmte, also meinetwegen überbaute Flächen werden mit einer bestimmten hohen Grundsteuer belegt, dann ist es unattraktiver, Straßen zu bauen. Wenn ich Flächen, die mit Häusern überbaut sind, mit einer bestimmten hohen Grundsteuer belege, dann ist es unattraktiver, Häuser zu bauen. Wenn ich konventionelle Landwirtschaft anstelle von Biolandwirtschaft betreibe und auch dafür eine höhere Grundsteuer zahlen würde, wäre es unattraktiver, konventionelle Landwirtschaft zu betreiben. Es geht ja, das wird auch häufig vergessen, bei den Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nur zu einem begrenzten Teil jetzt um Baumaßnahmen. Das andere große Problemfeld ist ja einfach die konventionelle Landwirtschaft. Und sowohl gegen Baumaßnahmen als auch gegen konventionelle Landwirtschaft ist letzten Endes das wirksamste Kriterium der Preis. Ich habe es jetzt am Beispiel einer Abgabenlösung erklärt. Man kann auch mit Zertifikatmarktansätzen arbeiten, dass man zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl von Bebauungen überhaupt zulässt in einem bestimmten gegebenen Raum und die Zertifikate dann versteigert. Dadurch kann man halt verhindern, dass ein bestimmtes Maß der Gesamtbeeinträchtigung überschritten wird. Der ordnungsrechtliche Ansatz denkt, da ging immer vom einzelnen Fall her, verhindert den typischerweise nicht diesen einzelnen Fall, sondern verschönert ihn so ein bisschen drumherum. Deswegen ist es eine total essentielle Erkenntnis, die aber leider sowohl in der Nachhaltigkeitsforschung als auch erst recht in der Politik kaum jemand hat, dass wirklich wirksamer Umweltschutz primär über ökonomische Instrumente, also über Abgaben oder Zertifikate funktionieren würde. Und zwar am besten auf einer möglichst hohen Politikebene, um auch Verlagerungseffekte, die ansonsten auch bei solchen ökonomischen Instrumenten auftreten können, zu vermeiden. Also ideal sind europäische oder sogar globale Ansätze. Ein anderer Punkt ist, dass man sich etwas überlegen muss, wie man das im Detail ausgestaltet. Man muss zum Beispiel auch was für die soziale Folgeproblematik sich überlegen, weil man natürlich sagen kann, ja, das kostet ja dann Geld und das kommt ja irgendwie beim Endverbraucher an, das ist ja auch gewollt. Natureingriffe oder Ressourcenverbräuche werden dann teurer, es soll ja teurer werden, um eine Abschreckungswirkung zu erzielen. Ja gut, da würde ich dann als Antwort aber immer sagen, naja gut, erstens, Ordnungsrecht erzeugt indirekt auch Kosten. Zweitens, wenn man Natur- und Ressourcenverbrauch weiterhin nimmt, dann erzeugt es erst recht Kosten. Der Klimawandel beispielsweise wäre potenziell die größte soziale Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Und außerdem kann man mit den Einnahmen, die ein solches System generiert, durchaus auch beispielsweise über Dinge nachdenken, wie Hartz-IV-Regelsätze erhöhen, um jetzt Leute, die tatsächlich ein Problem haben, wenn die Umwelt, ich sag mal in Anführungszeichen, ihren Preis hat, noch zu bezahlen. Man muss sich ja klar machen, wenn man Natur teurer macht und das konsequent auch gegenüber der konventionellen Landwirtschaft durchzieht, dann werden halt Lebensmittel auch teurer. Was aber eben alle möglichen positiven Effekte auch hätte, man würde sie nicht mehr so verschwenden. Die Hälfte dessen, was wir an Nahrungsmitteln in Europa produzieren, wird ja einfach nur weggeworfen. Solche Systeme wie Abgaben oder Zertifikatmärkte leben natürlich auch wieder davon, dass im Falle der Abgabe der Abgabenpreis tatsächlich auf eine gewisse Höhe gesetzt wird oder im Fall der Zertifikatmärkte, dass ich tatsächlich nicht allzu viel Zertifikate in den Markt gebe. Ansonsten habe ich halt doch wieder im Fall von Flächenverbrauchen eben einen hohen Flächenverbrauch.
Diese ökonomischen Lösungen wären sicherlich außerordentlich weitreichend. Aber sie erfassen im Gegensatz zu diversen Gesetzesänderungen, die auch vorgeschlagen wurden, dafür auch tatsächlich die Grundlagen des Systems. Des Systems Naturschutz, dessen Fehler ich am Anfang meiner Recherchen für die Sendung gesucht habe. Aber auch das rein Ökonomische ist nicht das Einzige, was sich ändern muss. Zwei meiner Gesprächspartner habe ich auch gefragt, was sie sich wünschen würden, was sich im Naturschutz noch ändern sollte.
Also ganz globale Wünsche wären zum Beispiel, dass unsere nachfolgende Generation, also unsere Kinder, möglichst früh an Natur herangeführt werden, weil Naturschutz ist auch in Zukunft stark gesellschaftsabhängig. Also den Stellenwert des Naturschutzes bestimmt auf jeden Fall die Gesellschaft, beispielsweise mit der entsprechenden Verteilung von Finanzmitteln und Stellenkontingenten. Und eigentlich nur wer weiß, was geschützt werden muss und auch die grundsätzlichen Zusammenhänge versteht, wird auch in der Lage sein, die Natur mit entsprechender Motivation direkt oder indirekt zu schützen.
Ich würde mir wünschen, dass die Haltung zu dem, was an belebter Umwelt um uns herum ist, so aussieht, dass wir sie mehr wertschätzen und dass wirtschaftliche Überlegungen weniger stark eine Rolle spielen, als sie es derzeit tun. Und dieses berühmte Dreieck aus Ökologie, Ökonomie, Soziologie nicht nur Theorie und auf dem Papier geschrieben sich wiederfindet, sondern auch gelebt wird und dass das ein ausgewogenes Dreieck ist.
Was gerade ausklingt, ist das Stück Tristesse von Kollektiv Turmstraße. Und ihr habt jetzt gerade das Feature vom Umweltkonzentrat von Radio Loro gehört, das sich mit der Frage beschäftigt hat, wie genau funktioniert eigentlich Naturschutz? Läuft das alles richtig so, wie es ist, wenn wir uns nicht 2077 in einem zugebauten Deutschland wiederfinden wollen? Wo genau sind die Probleme und was gibt es für Lösungsvorschläge? Dazu hatten wir Herrn Lava vom Amt für Naturschutz von Rostock, Herr Professor Felix Eckert von der Leitstelle für Nachhaltigkeit und Klimapolitik, Dr. Ursula Karlowski von der Fraktion Die Grünen, Antje Sebens vom NABU Mittleres Mecklenburg und Henning Lange vom Planungsbüro für alternative Umweltplanung im Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Interviewpartnern und ich hoffe, allen Hörern hat das jetzt auch neue Erkenntnisse gebracht und ja, neue Motivation vielleicht, sich im Naturschutz zu engagieren. Die Sendung vorbereitet haben Juliane und Aldo.